Breitband-Topic.
Es tut sich was im E-Book-Markt. Darauf deuten diese Woche immerhin zwei Meldungen hin. Mit Bonnier, zu dem in Deutschland unter anderem Piper, Ullstein und Carlsen gehören. Da hat sich erstmalig ein großes Verlagshaus nun dazu entschieden, auf den harten Kopierschutz von Adobe DRM zu verzichten und stattdessen auf einen weicheren Kopierschutz mit Wasserzeichen umzustellen.
Ja, und die zweite Meldung war, dass Amazon in seinem Flatrate-E-Book-Angebot ab dem 1. Juli ein neues Entlohnungsmodell einführen wird. Da sollen die Autoren dann nämlich in Zukunft nach den gelesenen Seiten bezahlt werden. Sprich, je mehr man liest als Nutzer, desto mehr kriegt der Autor dann. Was hinter diesen beiden Meldungen steckt, das haben wir mit Johannes Haupt besprochen. Er betreibt die Webseite lesen.net und hat sich dort auch zu beiden Themen geäußert. Zuerst wollten wir von ihm wissen, was dieses neue Pay-per-Read-Bezahlsystem bei Amazon eigentlich genau bedeutet.
Das bedeutet für Leser zunächst einmal relativ wenig. Das Ganze ändert die Vergütungsstruktur für Autoren, die ihre E-Books auch bei Kindle Unlimited angeboten haben oder anbieten. Das ist die E-Book Flatrate von Amazon, wo bislang die Abrechnung analog zu auch allen anderen Buchabrechnungen pro Buch erfolgte. Allerdings muss man sehen, dass Kindle Unlimited für viele Indie-Autoren, also für viele selbstverlegende Autoren, eine enorme Bedeutung bei ihrer Vergütungsstruktur hat, einen sehr großen Teil der Erlöse ausmacht, was dazu geführt hat, dass die Autoren auch immer mehr ihre Bücher für Kindle Unlimited geschrieben oder zumindest aufbereitet haben. Sprich, statt einem 500-Seiten-Buch gab es dann 10, 50-Seiten-Bücher. Bedeutet dann natürlich 10-mal Vergütung für Kindle Unlimited ausleihen, anstatt einmal Vergütung für ein großes Buch. Und den Lesern war es egal, weil sie im Rahmen der Flatrate ja ohnehin nichts zu bezahlen hatten. Aber die Autoren haben dadurch 10-mal kassiert. Und Autoren, die das nicht mitmachten, die ihre Bücher groß und ganz beleasten, hatten demgegenüber einen klaren Nachteil.
Was wird denn jetzt eigentlich konkret anders mit diesem neuen Bezahlmodell, vor allen Dingen auch für die Autoren?
Autoren werden künftig pro Seite bezahlt, also pro gelesener Seite. Sprich, um beim Beispiel zu bleiben, ein 500-Seiten-Buch, was in 10 Teile aufgeteilt ist und wovon wirklich alle 500 Seiten gelesen werden, wird dann genauso vergütet wie ein 500-Seiten-Buch. Buch, was in einer Datei beibehalten wird. Sprich, für Autoren wird es weniger attraktiv, ihr Buch aufzusplitten, was dann wiederum auch Auswirkungen auf das Angebot im Kindle Store, also im E-Book-Marktplatz von Amazon haben wird, weil es weniger kurze E-Books geben wird und Leser, und das ist ja auch die Intention von Amazon, werden es einfacher haben, wirklich ein Buch am Stück zu kaufen, und das Nutzungserlebnis wird idealerweise dann auch wieder besser werden, weil man nicht 10 Bücher für den gleichen Preis zu kaufen hat wie ein Buch am Stück.
Das Nutzungserlebnis, das soll sich ja jetzt auch ändern mit einer zweiten Meldung, die gerade kursiert, und zwar, dass die Verlagsgruppe Bonnier auf starken Kopierschutz verzichten will. Ab Juli sollen also Inhalte von den Verlagen Piper, Ullstein und Carlsen nur noch auf Wasserzeichen erscheinen. Was heißt das konkret und was ändert sich da genau?
Harter Kopierschutz, Adobe-Kopierschutz konkret, war so gestaltet, dass man sich zur Lektüre eines E-Books, wenn man es gekauft, heruntergeladen hatte, noch ein Adobe-Programm herunterladen musste, das E-Book dann autorisieren musste, also sich bei Adobe noch extra anmelden musste beim Softwareunternehmen, und das hat gerade technisch weniger affine Leser, ältere Leser wirklich vor große Probleme gestellt. Also es wird insgesamt einfacher im EPUB-Format, sprich bei Thalia, Weltbild, Hugendubel und so weiter gekauften E-Books dann auf den E-Book-Reader zu übertragen, auf Tablets zu übertragen, auf Smartphones zu übertragen, und auch der Verkauf wird einfacher. Also insbesondere stationäre Buchhändler, die Buchhandlung an der Ecke, der fiel es sehr schwer, kopiergeschützte E-Books zu verkaufen, weil das einfach technisch ziemlich voraussetzungsreich auch im Verkauf war, und diesen Anbietern wird dies ermöglicht, auch die E-Books von Piper einfacher zu verkaufen. Anzumerken ist, dass Piper da nicht Vorreiter ist, die sind nicht die Ersten, die kopierschutzfreie E-Books anbieten oder nur noch mit Wasserzeichen geschützte E-Books anbieten. Bastel Lübbe macht das seit einigen Jahren schon, Dumont macht das genauso, Hoffmann und Campe ist auch noch zu nennen. Allerdings ist Bonnier wirklich die erste große Verlagsgruppe in Deutschland, die sich diesem Trend zur Kopierschutzfreiheit anschließt. Der deutsche Verlagsmarkt, muss man wissen, ist dominiert von 3 Großkonzernen. Also einmal Random House, Bertelsmann, dann Holzbrink, Trümmer-Knauer zum Beispiel gehört dazu, Rowohlt gehört dazu, und dann gibt es eben noch Bonnier. Und Bonnier ist jetzt der erste dieser 3 Verlagskonzerne, der seine E-Books kopierschutzfrei anbietet.
Ist das so eine Entwicklung, wo Sie sehen, dass das wahrscheinlich auch irgendwann alle anderen großen Verlagshäuser übernehmen werden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, mit dem Umstieg von Bonnier ist jetzt wirklich nochmal ein großes Zeichen gesetzt worden, ist ein Dominostein umgefallen, dem ganz sicher auch zeitnah weitere Verlage und vermutlich auch, was so zu hören ist, Random House, Bertelsmann und Holzbrink folgen werden, weil einfach sich der Erkenntnis immer mehr durchsetzt, dass Kopierschutz zum einen einfach nicht wirkungsvoll ist. Also auch mit relativ einfachen Mitteln kann man diesen Kopierschutz entfernen. Er erfüllt seinen Zweck nicht. Er ist teuer. Die Verlage, die Shops haben natürlich Adobe zu bezahlen, diesen Kopierschutz überzustülpen, den E-Books. Und letztendlich hat man mit diesem Kopierschutz auch Amazon noch unterstützt.
Eigentlich hat der weichere Kopierschutz bei Bonnier also erstmal nichts mit Amazon zu tun, aber irgendwie dann eben doch, zumindest wenn man eben das große Bild im Auge behält. Das sagt Johannes Haupt, der Betreiber von Lesennet, mit dem wir per Telefon verbunden waren. Das große Bild im Auge behalten, das tut auch die Autorin und Verlegerin Christiane Frohmann, die sich auch deswegen ganz explizit für ein Modell jenseits der Mainstream-Verlagshäuser entschieden hat.
Sie verlegt nämlich ausschließlich E-Books und hat sich auch längst von dem Bild des klassischen Lesers verabschiedet und auch der Idee eines Kopierschutzes für Bücher konnte sie noch nie so wirklich viel abverlangen. Wir haben sie daher gefragt, wie sie die Meldung beurteilt, dass nun auch Bonnier den Kopierschutz aufweicht.
Es ist ein lange notwendiger Schritt und im Einzelfall begrüße ich das sehr, dass die Verlage jetzt nach und nach darauf verzichten, aber habe gerade so in den letzten Tagen gemerkt, nur weil ich das nicht gemacht habe, hat es ja trotzdem die Marktentwicklung ganz stark beeinflusst und ganz vielen Lesern befürchte ich einfach auch durch diese ständig kursierenden Meldungen, was alles an Pirateriegefahren besteht und all diese anderen Negativmeldungen, vielleicht vielen Lesern, die noch gar nicht Zugang gefunden hatten zum neuen Medium E-Book, schon den Spaß verdorben.
Wie sieht das denn auf der Autorenseite aus? Also die Autoren bei Ihnen, die sind das schon gewohnt, die kennen das, die finden das wahrscheinlich einen guten Schritt. Aber wie ist das bei den anderen Autoren? Fürchten die da um ihre Rechte?
Also ich denke, das ist wieder die ganz klassische Angelegenheit. Wenn man herangeführt wird, also wenn man in einem Verlag wie meinem, der sich sehr, sehr beweglich hält, operiert, ist man als Autor natürlich auch lockerer. Wenn man aber ein Erfolgsautor ist, der 30 Jahre lang Print in Zehntausenderzahlen verkauft hat und vom Verlag gebeten wird, nun auch mal ein E-Book zu machen, dass da die gleichen Berührungsängste existieren wie bei den Verlagen selbst, ist eigentlich naheliegend.
Hat sich für Sie das Erstellen eines Buches oder auch für die Autoren, die Sie verlegen, das Erstellen eines Buches verändert, wenn nur sozusagen fürs Netz geschrieben wird oder in einem digitalen Format im Vergleich zu einem klassischen gedruckten Buch, gibt es da überhaupt noch Unterschiede?
Also man kann ja sagen, in zwei Bereichen ist E-Book besonders stark. Einmal in den klassischen Vielleserbereichen, in den Genresachen, da verkauft sich das ja auch super gut, wenn man halt so Liebesromane gerne liest oder Thriller oder Fantasy. Da gibt es hohe Verkaufszahlen, da ist ja auch dann diese Amazon-Frage anzuschließen. Und auf der anderen Seite bezieht es sich halt auf diese ganz neuen Themen, auf absolute Nischenthemen, die man im Print aus verschiedenen Gründen gar nicht realisieren könnte. Entweder, weil sie sich nicht gut genug verkaufen, es wäre also zu teuer, das zu produzieren, so ein bisschen wie früher Lyrikverlage. Und auf der anderen Seite aber auch, weil diese Themen sich selber andauernd verändern, sodass eben versionierte E-Books einfach eine probate Form sind.
Aus der Perspektive eines Autoren, wo liegt eigentlich der große Unterschied dazu, dass ich selbst verlege, zum Beispiel über diese Self-Publishing-Plattform, wie sie bei Amazon existieren, oder im Vergleich dazu, wenn ich mich entscheide, zu einem kleinen Verlag zu gehen?
Also ein kleiner, neuer, digitaler Verlag oder Mischverlag bietet einem halt das professionelle Lektorat und die professionelle Gestaltung, wenn die das Handwerk beherrschen. Das ist der große Unterschied. Wenn man Self-Publisher ist, ist man entweder ein Allround-Genie, aber das ist meistens dann doch nicht der Fall. Also dann sind dann die Cover ein bisschen murksig und die Gestaltung lässt zu wünschen übrig oder der Satz stimmt nicht und zerkracht dann auf dem Kindle, wenn man liest. Das sind halt die Schattenseiten. Aber da muss man auch dazu sagen, diese bibliophile Sicht auf E-Books, die teilt ja auch nicht jeder. Es gibt ja ganz viele Leute, die einfach nur viel lesen wollen, die auf dem Weg zur Arbeit morgens in der U-Bahn ihren Tolino oder ihren Kindle anschmeißen und ihre dicken Schmöker, die sie früher gewesen wären, runterlesen, denen ist das relativ wurscht, ob das eine hässliche Schrift ist. Und ganz oft sind die Leute, die sich so furchtbar viele Sorgen machen, was jetzt alles passiert, die solche Bücher ohnehin nicht lesen würden.
Apropos viel lesen, das ist jetzt das neue Modell von Amazon. Die wollen umsteigen auf das Modell des ein Bezahlmodell nach Seiten sozusagen, also nach Masse. Was bedeutet denn das für die Genrevielfalt?
Also ich kann das nicht abschätzen. Ich finde das auch immer verrückt, wenn man da schon wirklich starke Prognosen abgibt. Das wird natürlich Auswirkungen haben und vor allem Autoren und vielleicht auch Verlage betreffen, die sich sehr stark wirtschaftlich verstehen, bei denen das im Vordergrund steht. Da bin ich ja sowieso eher eine Witzfigur im Vergleich, weil bei mir ja eher die kulturelle Partizipation im Vordergrund steht. Also ich denke, bei den Genre-Schreibern, denen gibt es in gewisser Weise so ein bisschen eine carte blanche, nicht mehr so hart redigieren zu müssen. Also wenn es jetzt wirklich darum geht, viel zu schreiben, das ist ja was, wovon so viel Schreiber schon immer geträumt haben, die sich dann, wenn sie selbst Lektorat gemacht haben, wahrscheinlich immer weinen von jedem Absatz getrennt haben, dass man das nicht mehr muss. Das ist natürlich aus so einer literaturkritischen Sicht ein totaler Albtraum, wenn man das jetzt so konservativ betrachtet. Aber auch da würde ich wieder sagen, die Leute, die dieses Argument einführen, lesen diese Bücher überhaupt nicht und haben damit ein künstliches Problem.
Viel schreiben ist ja eine Sache. Das geht aber auch darum, seitenweise abzurechnen, zu bezahlen. Das heißt ja auch, man könnte sich vorstellen, dass da in Zukunft Bücher geschrieben werden. Klar, die lang sind, weil man theoretisch mehr damit verdienen kann, aber muss man dann auch nicht darauf achten, dass man, keine Ahnung, in jeder Seite einen Cliffhanger einbaut, dass die Leute auch umschlagen und weiterlesen? Hat man dann noch die Möglichkeit, eine Dramaturgie über Kapitel aufzubauen? Und das stelle ich mir dann irgendwie doch schwieriger vor.
Für mich ist das ganz interessant, weil ich teilweise eine ganz eigenwillige Taktung bei meinen E-Books mache, dass sie eigentlich ganz textkurz sind. Also, dass es sich, sagen wir, um 120 Tweets handelt, die aber auf je ein Kapitel im E-Book verteilt sind, damit sie eine eigene Seite belegen, weil es ja sonst keine Seitenumbrüche gibt. Und da bin ich mal gespannt, wie Amazon das abrechnet. Also, ob mir das besonders zugute kommt. Also, grundsätzlich ist es natürlich für einen Verlag wie meinen, der mit Kürzesprosa arbeitet, so der Kopfschuss. Wobei die Frage, ob man sich noch lange bei Amazon überhaupt bewegen kann, sowieso im Raum steht.
Es wäre also ein schöner Hack, Tweets auf Seiten drucken sozusagen und zum Umblättern animieren und dadurch sehr viel Geld generieren über Amazon.
Genau, weil die Schriftgröße und so zu manipulieren ist ja sinnlos bei E-Books, also das kann ja ausgelesen werden, das macht ja die App oder der Algorithmus. Aber Kapitel, ob sie einem das verbieten können quasi, ist eine interessante Frage. Das würde bei bestimmten längeren Formen natürlich völlig groteske Leseerlebnisse machen, aber bei diesen aphorismenhaften Tweet-E-Books ist es auf jeden Fall sehr gut.
Gibt es dann so eine Trennung zwischen Print und E-Book?
Also auf jeden Fall. Ich denke mal, diese Distinktionsleser, ich bin auch so eine Leserin noch, also ein Teil meiner Leserpersönlichkeit liebt Printbücher und liest lange Romane, die werden vielleicht noch mehr wieder rauskommen aus dem digitalen Bereich, weil man die nicht so zersetzt haben möchte, so mit außen aufgesetzten Formen. Es kann sein, dass man da ein bisschen zurückkehrt zum Print und dass eben aber ganz neue Sachen wieder entstehen werden. Oft entsteht ja aus was erstmal so eine Art Betonschuh ist, dann wieder irgendwas ganz Bewegliches.
Ist es ja eigentlich auch so, dass es zumindest so wirkt, als hätte Amazon auf die Wünsche seiner Autoren reagiert mit diesem neuen Abrechnungssystem. Ist es überhaupt noch möglich, in dieser großen medialen Welt, in der wir sind, Strukturen zu entwickeln, die man auch irgendwie sozusagen so umsetzen kann, dass Autoren glücklich werden und sich dort auch wiederfinden?
Meine Hoffnung ist schon, ich baue immer selber an so unabhängigen Strukturen und es gibt sowas wie Minimore, halt einen unabhängigen Händler. Also mein Wunsch ist eigentlich, dass die Leute, die ein Interesse an einer freien Verlagskultur haben und an einer, wo Autoren wirklich noch schreiben und veröffentlichen können auf eine Weise, die ihrer Vision entspricht und auch Leser noch das bekommen, was sie wollen und es nicht nur marktgetriggert ist und Algorithmen gerechnet, das müssen wir halt selber bauen. Das ist halt das Problem. Also ich halte es überhaupt nicht für ausgeschlossen, aber immer nur zu jammern, was Amazon jetzt gerade wieder Schlimmes gemacht hat, dass die von Anfang an sich so aufgestellt haben, so stark zu sein, dass sie jederzeit die Regeln ändern können, das wusste eigentlich jeder.
Nicht jammern also, sondern gleich eigene Wege einschlagen, sagt die Autorin und Verlegerin Christiane Frohmann.
Das Problem der Piraterie beschäftigt das Netz ja auch heute noch, muss man sagen. Illegale Plattformen für Musik und Filme gibt es zuhauf. Aber wir haben uns gefragt, wie sieht das eigentlich im Buchbereich aus?
Ja, natürlich gibt es sie da auch, obwohl das vielleicht nicht ganz so bekannt ist und vielleicht auch nicht ganz so verbreitet. Aber auch hier ist der Download von E-Books bei E-Book-Pirat natürlich ein strafbarer Verstoß gegen das Urheberrecht. Aber uns hat mal interessiert, was für Bücher hier eigentlich illegal im Netz angeboten werden, von wem und wer sind da eigentlich die Leser. Unsere Autorin Theresa Sickert hat sich das angeschaut und mal geguckt, wie dieser Schwarzmarkt funktioniert.
Der kleinkriminelle Bücherwurm ist vom illegalen Download eines E-Books nur eine Google-Suche entfernt. Bereits unter den ersten Treffern finden sich Links zu mehreren rechtswidrigen Angeboten. Bei YouTube reicht sogar der Suchbegriff E-Book, um unter den ersten Treffern die Vorstellung einer fragwürdigen Software zum kostenlosen E-Book-Download zu bekommen.
Hallo und damit herzlich willkommen zu dieser Videoanleitung. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr kostenlos und natürlich legal E-Books aus dem Internet runterladen könnt. Und das Ganze natürlich auch ohne Anmeldung.
Eine Formulierung, die bereits stutzig machen sollte, denn kostenlos und ohne Anmeldung gibt es legal im Netz kaum ein E-Book zu holen. Wer trotzdem auf den Download-Button drückt, riskiert eine Urheberrechtsverletzung und damit eine Abmahnung. Trotzdem ist schätzungsweise jeder 10. E-Book-Download ein illegaler. Einer der Gründe: E-Books sind häufig fast genauso teuer wie ihre gedruckten Geschwister. In Foren und Kommentarspalten kann man den Ärger der Nutzer darüber lesen.
Ich als Privatkunde kann die genannten Preise bzw. die Unterschiede jedenfalls nur schwerlich nachvollziehen. Wieso sollte ich für eine Nutzungslizenz genauso viel bezahlen wie für ein Hardcover-Buch, mit dem ich obendrein auch noch machen kann, was ich will? Verleihen, verkaufen.
E-Book-Piraterie? Das liegt auch daran, dass legale Leihmöglichkeiten gerade für Bücher fehlen oder sehr unzulänglich sind.
Auffällig ist auch, dass in den E-Book-Charts andere Titel ganz oben stehen als in den Bestsellerlisten der gedruckten Bücher. Nämlich vor allem günstige Titel. Das macht deutlich, dass es eine nur geringe Bereitschaft zu geben scheint, viel Geld für digitale Inhalte zu bezahlen. Teilen ist da eine gute Alternative und via Sharehoster und Torrents auch nicht prinzipiell verboten. Darüber, ob Anbieter von E-Book-Plattformen selbst illegale Inhalte hochladen, lässt sich nur mutmaßen, sagt der Urheberrechtsexperte vom Online-Magazin iRightsInfo, David Pachali.
Wenn man jetzt auf diesen E-Book-Portalen auf eine Datei stößt, dann hat die oftmals schon viele Stationen durchs Netz genommen. Und dort, wo sie angeboten wird, das sind gar nicht mal unbedingt die, die sie auch ins Netz gestellt haben. Und wenn man da die Schritte zurückgeht, dann stößt man zum Beispiel auf Portale, die versteckt, also als versteckter Dienst im Internet angeboten werden. Und wenn man dann noch weiter zurückgeht, dann stößt man häufig auf die sogenannten Release-Gruppen.
Eine Art Internet-Subkultur, deren Anhänger im Wettstreit als erstes neue Titel ins Netz leaken. Dabei geht es weniger um das Verteilen der E-Books. Diese Aufgabe übernehmen andere, indem sie die Dateien auf ihre Server hochladen und mit Werbung, Abo-Fallen für vermeintlich kostenlose Angebote und E-Book-Flatrates ihr Geld verdienen. Doch David Pachali kennt auch Pirateriegruppen, denen es nicht ums Geld, sondern um den kostenlosen Zugang zu Wissen geht. Zum Beispiel in Schattenbibliotheken.
Das sind spezialisierte Plattformen, die vor allem Literatur für Wissenschaftler sammeln und hinter denen häufig auch eher so eine Art Community steht und die Mitglieder da eigene Inhalte hochladen, tatsächlich auch ähnlich wie in der Bibliothek so eine Art Katalog pflegen, bibliografische Angaben sammeln, die Dateien aber eben auch zur Verfügung stellen.
Denn Fachliteratur ist teuer. Wie groß der Schaden durch Piraterie tatsächlich für die Buchbranche ist, ist umstritten. Nach Angaben von Torrent-Anbietern und Sharehostern führen die illegalen E-Book-Charts vor allem Sexratgeber und Sachbücher über Verschwörungstheorien und IT an, die ohnehin nicht zu den kommerziellen Kassenschlagern zählen. Urheberrechtsexperte Pachali glaubt, wer den E-Book-Piraten langfristig an den Kragen will, der muss zumindest mit ihnen Schritt halten.
Es müssen legale Angebote geschaffen werden, die für die Nutzer mindestens genauso oder eigentlich ja sogar noch attraktiver sein müssen als die illegalen Anbieter. Dass das eigentlich der Weg sein muss, die Angebote da besser zu gestalten.
Die legalen Angebote besser gestalten als ein Weg, die Anzahl illegaler Kopien zu reduzieren. Das ist auch eine mittlerweile jahrzehntealte Weisheit, die sich trotzdem leider nicht durchsetzt.
Ja, ich glaube, der Buchmarkt ist da doch ein bisschen langsamer. Lesen dauert ja auch immer ein bisschen mehr.